Also gerade jetzt, in diesem Moment, entlassen ja riesige Tech-Konzerne Zehntausende ihrer bestqualifizierten Mitarbeiter.
Mhm.
Und die offizielle Begründung, man brauche diese Leute nicht mehr, weil die neue Agentic AI das jetzt alles übernehmen wird.
Ja, genau.
Wir sehen ja diese glänzenden Demos, ne, in denen autonome KI-Agenten scheinbar in Sekunden ganze Abteilungen ersetzen. Aber wenn man dann mal in den tatsächlichen Maschinenraum dieser Unternehmen schaut, dann sieht die Realität echt völlig anders aus.
Absolut.
Es sind nämlich nur mickrige 2% dieser KI-Initiativen, die aktuell einen echten messbaren geschäftlichen Mehrwert liefern. 2%?
Ja, das ist Wahnsinn.
Wir feuern also unsere Belegschaft, um ein System zu installieren, das in 98% der Fälle seine Versprechen einfach nicht hält. Und genau diese massive Diskrepanz, die schauen wir uns heute in unserer tiefen Analyse mal genauer an.
Genau. Grundlage dafür ist ein Artikel von Rupp von Linder aus dem August 2026. Und da geht es im Kern darum, warum das blinde Loslassen von diesen autonomen Agenten auf völlig unvorbereitete Unternehmensstrukturen im Grunde so ist, als würde man sich eine tickende Zeitbombe bauen.
Ja, und was hier wirklich faszinierend ist, also der Kern dieses Problems, das ist nicht mal die Technologie selbst.
Okay.
Es ist ein historisches Muster. Also ein Muster, das wir in der Industrie scheinbar einfach nicht abschütteln können. Van Linder zieht da eine Linie durch die letzten 20 Jahre und identifiziert quasi 4 große Wellen.
Mhm. Zuerst kam Agile, dann diese ganze digitale Transformation, dann generative AI und jetzt eben Agentic AI.
Und das Muster ist immer gleich, oder?
Genau. Bei jeder dieser Wellen ist das Verhaltensmuster der Führungsetagen absolut identisch. Man kauft einfach die neueste Technologie oder Methodik ein, klatscht sie auf die bestehende, oft völlig dysfunktionale Unternehmenskultur und wundert sich dann am Ende, warum das Ganze kollabiert.
Klar.
Aber bei Agentic AI ist dieser blinde Technologieglaube ungleich gefährlicher.
Weil es eigenständig handelt.
Richtig. Wir sprechen hier nicht mehr von einem Chatbot, der dir einen Text zusammenfasst. Wir sprechen von Systemen, die eigenständig Entscheidungen treffen, die Code committen und sogar Budgets verschieben können.
Um da mal bei einem Bild zu bleiben, für mich fühlt sich das so an, als würde ein Unternehmen einen brandneuen Formel-1-Wagen kaufen, um damit zum Supermarkt zu fahren.
Ja, exakt.
Man hat nicht mal einen Führerschein, die Straßen sind voller Schlaglöcher, aber man setzt sich ans Steuer und gibt halt Vollgas.
Mhm.
Und was passiert? Man wirft gleichzeitig das jahrzehntelange implizite Wissen der eigenen Belegschaft einfach über Bord. Also dieses Tacit Knowledge, diese ungeschriebenen Gesetze, wie der Laden eigentlich wirklich läuft.
Genau, das ist der Punkt.
Man entlässt quasi die Leute, die wissen, wo die Schlaglöcher sind, und lässt diesen autonomen F1-Wagen auf ein völlig chaotisches Datengrab los.
Und genau an diesem Punkt setzt eben das erste fundamentale Umdenken an, das wir laut von Linder brauchen. Wenn die Technologie allein den Einschlag quasi nur beschleunigt, müssen wir an das Betriebssystem der Organisation selbst ran.
Mhm. Er nennt das Flow OS. Die Prämisse ist simpel, aber wirklich radikal. Keine Transformation funktioniert, wenn sie nicht zuerst kognitive Kapazitäten bei den Mitarbeitern freisetzt.
Ja, okay.
Weil wir alle kennen ja die Realität der vielgepriesenen Agilität, ne?
Ja.
Anstatt uns zu befreien, hat sie oft zu so einer erdrückenden Safe-Bürokratie geführt. Wir haben Sprints, wir haben Backlogs, wir haben endlose Abstimmungsrunden.
Ja.
Wenn Agent AI jetzt noch da oben drauf kommt und den Leuten noch mehr kognitive Last aufbürdet, dann wird das System von der Belegschaft schlichtweg abgestoßen.
Und da, also hier wird es wirklich interessant in der Analyse, weil er eine Lösung vorschlägt, bei der vermutlich jede klassische HR-Abteilung sofort Schnappatmung bekommt.
Oh ja, das stimmt. Er fordert nämlich das komplette Ende der täglichen Stand-up-Meetings. Und seien wir mal ehrlich, diese 5 Dailies pro Woche, das sind doch oft nur noch glorifizierte Kaffeeklatsch.
Absolut.
Wo jeder defensiv rechtfertigt, dass er gestern auch wirklich seine Stunden abgesessen hat, oder?
Ja, es ist reine Kontrolle oft.
Genau. Und der Vorschlag stattdessen ist ein einziger wöchentlicher Fokus-Sync. Gearbeitet wird dann in 4-wöchigen Zyklen mit einem kompromisslosen Schutz für Deep Work.
Mhm.
Das bedeutet, man hat endlich wieder so 3-4 Stunden am Stück Zeit, um ungestört Probleme zu lösen, ohne dass Slack irgendwie im Minutentakt explodiert.
Und das greift tief in die Arbeitspsychologie ein. Diese ungestörte Zeit, das ist kein Luxus. Das ist die absolute Grundvoraussetzung, um überhaupt mit KI arbeiten zu können.
Okay, Ja.
FLOR-S ist dabei auch kein abstraktes Konzept. Es ist eine sehr gezielte Kombination aus bekannten Werkzeugen, die aber erst in ihrer Synergie Sinn ergeben, weißt du?
Mhm.
Wir nehmen Design Thinking für die empathische Komponente, also dieses tiefe Verständnis, welches Problem wir eigentlich lösen wollen.
Okay, das ist die Basis.
Richtig. Das koppeln wir dann mit OKRs für die strategische Ausrichtung, damit nicht jeder blind in eine andere Richtung rennt. Und wir legen Kanban darüber.
Ah, für die Übersicht.
Genau, um den Workflow sichtbar zu machen und Engpässe zu erkennen. Wenn diese drei Elemente ineinander greifen, eliminieren sie das kognitive Rauschen.
Mhm.
Der Mitarbeiter muss nicht mehr darüber nachdenken, wie er arbeitet oder warum er etwas tut, sondern kann seine volle mentale Bandbreite nutzen, um eben die Ergebnisse der KI zu orchestrieren.
Das leuchtet ein. Wir räumen also den kognitiven Schreibtisch auf. Aber selbst wenn wir diese perfekte, störungsfreie Umgebung geschaffen haben, dann gibt es da immer noch diesen enormen Widerstand gegen die KI selbst.
Ja, definitiv.
Van Linder spricht hier von der Org-DNA, also so eine Art kognitiver Verfassung für das Unternehmen.
Mhm.
Und er argumentiert, dass dieser Widerstand aus der Angst um die eigene Identität entsteht und man den Leuten deshalb, wie er sagt, den Stift in die Hand geben muss. Also volle Transparenz und Autonomie im Umgang mit den Agenten.
Ja.
Da muss ich allerdings echt mal reingrätschen. Ist diese Rede von der Identität nicht ein bisschen zu hoch gegriffen?
Wie meinst du?
Naja, am Ende des Tages haben die Leute doch einfach Angst, ersetzt zu werden und ihre Miete nicht mehr zahlen zu können, oder? Stell dir mal vor, jemand stellt mir mit verbundenen Augen meine eigene Küche komplett um.
Oh je.
Der Kühlschrank steht im Flur, die Töpfe sind auf einmal im Wohnzimmer. Natürlich wehre ich mich da mit Händen und Füßen dagegen.
Ja, klar.
Und zwar nicht wegen irgendeiner philosophischen Identitätskrise, sondern weil ich in meinem eigenen Revier einfach entmachtet werde. Jemand nimmt mir die Kontrolle über meine Werkzeuge.
Die Analogie passt sehr gut. Aber wir müssen das noch eine technische Ebene tiefer ziehen.
Okay.
Es ist nämlich nicht nur die Küche, die umgeräumt wird. Die Struktur der Zutaten selbst verändert sich bis zur Unkenntlichkeit.
Aha.
Und das bringt uns zum Kern der Org-DNA, nämlich der Datenebene. Um zu verstehen, warum dieser Kontrollverlust so real ist für die Mitarbeiter, müssen wir uns anschauen, wie LLMs, also diese großen Sprachmodelle, Daten überhaupt verarbeiten.
Hm.
Sie lesen ja keine Dokumente wie wir. Sie nutzen Vektoren und Embeddings.
Warte, erklär das mal kurz im Kontext von diesem Kontrollverlust. Was genau passiert da mit meinen Dateien?
Also, wenn du ein Unternehmenswiki an eine KI fütterst, zerlegt der Algorithmus jedes einzelne Dokument in abstrakte Zahlenreihen.
Okay.
Er ordnet Wörtern und Konzepten Koordinaten in einem mehrdimensionalen Raum zu. Für die Maschine ist das extrem effizient, weil sie so semantische Zusammenhänge super berechnen kann.
Und für den Menschen?
Für den Menschen wird das gesamte Unternehmenswissen zu einem uniformen grauen Brei.
Oh.
Du siehst einem Vektor ja nicht mehr an, ob der aus einem streng geheimen Strategiepapier von gestern stammt oder vielleicht aus einem völlig veralteten Kantine-Newsletter von 2018.
Oh wow, ja.
Wenn ein Agent dann auf Basis dieser Vektoren Entscheidungen trifft, dann fragt sich der Mitarbeiter völlig zu Recht, auf welcher Grundlage passiert das hier gerade? Und genau aus diesem Grund fordert Van Linder die Data Trust Card.
Also so eine Art Beipackzettel für Vektordaten?
Ja, mehr als das eigentlich. Es ist eine harte Metadatenschicht, die fest an diese Embeddings gekoppelt wird. Und diese Data Trust Card garantiert drei Dinge.
Okay, welche?
Erstens die Provenienz, also die glasklare Herkunft der Information. Zweitens ein striktes Ablaufdatum.
Ah, weil Wissen verfällt.
Ganz genau. Ein Vektor aus 2021 darf 2026 einfach keine Entscheidungen mehr triggern.
Logisch.
Und drittens granulare Zugriffsregeln. Die Maschine darf bestimmte Vektoren nur nutzen, wenn der anfragende User auch die Rechte für die Ursprungsdatei hat.
Okay.
Ohne diese Architektur entsteht in der Belegschaft sofort tiefes Misstrauen, weil die KI wie eine Blackbox halluziniert.
Okay, verstehe. Wenn wir diese Blackbox also quasi durchsichtig gemacht haben und das Vertrauen in die Daten da ist, dann ändert sich ja auch die Art und Weise, wie wir überhaupt mit der KI interagieren.
Richtig.
Bisher hieß das Zauberwort der Branche ja immer Human in the Loop. Der Mensch steht quasi am Fließband, schaut sich an, was die KI generiert hat und drückt brav auf OK.
Ja.
Und Van Linder zerreißt dieses Konzept komplett. Er nennt es ein gefährliches Feigenblatt. Und ich finde diesen Begriff der Approval Fatigue, also der Genehmigungsmüdigkeit, hier echt extrem treffend.
Das ist ein super wichtiges Konzept, ja.
Ich musste immer an diese Cookie-Banner im Internet denken, weißt du?
Oh ja.
Die Idee war mal, dem Nutzer die volle Kontrolle zu geben. Aber was ist passiert? Niemand liest sich seitenweise Datenschutzbestimmungen durch. Wir sind genervt und klicken einfach blind auf alle akzeptieren.
Genau.
Wenn wir genau dieses Verhaltensmuster jetzt auf eine Agentic AI übertragen, die am Tag hunderte Male fragt, darf ich dieses Budget freigeben, darf ich diesen Code in die Produktion pushen, dann klickt der Mitarbeiter doch irgendwann nur noch blind auf Bestätigen. Der Mensch wird vom Kontrolleur zum reinen Stempelroboter degradiert.
Und das ist der Moment, in dem die vermeintliche Sicherheit zur allergrößten Schwachstelle wird. Wenn wir uns also einig sind, dass Human in the Loop bei diesen autonomen Agenten direkt in die Katastrophe führt, dann lautet die Alternative laut Van Linder Human Before the Loop, also HB4L.
Okay.
Die entscheidende, werthaltige, menschliche Arbeit muss stattfinden, bevor der KI-Agent überhaupt gestartet wird.
Mhm.
Wir müssen den Menschen aus dieser reinen Abnahmeschleife rausholen und ihn stattdessen den Kontext, die Leitplanken und die Fehlerarchitektur designen lassen.
Aber das wirft für mich echt eine große Frage auf. Wie setze ich denn solche Leitplanken bei einem System, das im Kern eigentlich nur auf Wahrscheinlichkeiten basiert?
Ja.
Wir alle wissen doch mittlerweile, dass es absolut nichts bringt, in den Prompt zu schreiben, bitte halte dich an unsere Compliance-Regeln oder sei kein böser Agent.
Nein, das bringt gar nichts.
Ein Sprachmodell hat keinen moralischen Kompass. Es rechnet nur aus, welches Wort statistisch als nächstes kommen sollte. Also ist ein Prompt definitiv kein Sicherheitszaun.
Richtig. Und hier müssen wir uns einfach von der Vorstellung verabschieden, dass wir ein LLM nur mit Sprache bändigen können.
Okay.
Sicherheit muss deterministisch sein. Das bedeutet, sie muss hart in Code gegossen werden. Und zwar außerhalb des Sprachmodells.
Wie sieht das aus?
Der Text benennt hier zwei absolut kritische Architekturkomponenten. Zuerst das MCRP, das Model Context Protocol. Das reguliert den Zufluss.
Mhm.
Es definiert exakt und in Echtzeit, welche Datenquellen der Agent überhaupt sehen darf. Wenn das MCRP eine Tür verschließt, dann weiß das Modell nicht einmal, dass diese Daten überhaupt existieren.
Okay, und die zweite Komponente greift dann ein, wenn er handeln will.
Genau, das ist das ACP, das Agentic Control Protocol. Das ACP operiert beim Abfluss, also bei der Ausführung von Handlungen. Stell dir das LLM wie eine Lokomotive vor.
Okay.
Die generiert mit voller Kraft Ideen und Handlungsabsichten. Sie ist rein probabilistisch und manchmal total unberechenbar. Das ACP ist dann die physische Weiche auf den Gleisen.
Ah, verstehe.
Es ist deterministischer Code, der jede API-Anfrage des Agenten abfängt, und zwar bevor sie ausgeführt wird.
Okay.
Wenn der Agent also beispielsweise versucht, Firmengelder auf ein nicht verifiziertes Konto zu überweisen, schlägt das ACP an. Es vergleicht die Aktion mit hart kodierten Regeln und wenn die Weiche auf Stopp steht, dann wird die Aktion gnadenlos blockiert.
Krass.
Da hilft der KI auch der cleverste Prompt nichts mehr, weil sie auf technischer Ebene physisch daran gehindert wird, dieses Skript auszuführen.
Das verändert die Rolle des Mitarbeiters natürlich massiv. Van Linder nennt das ja Human on the Loop.
Ja.
Wenn das ACP die harten, böswilligen Angriffe, also diese Malafide-Fälle, automatisch im Hintergrund blockiert, dann muss der Mitarbeiter nicht mehr jede kleine Routineaufgabe abnicken.
Richtig.
Er wird quasi zum Fluglotsen oben im Kontrollturm. Er schaut sich nur noch die Ausnahmen an, die echten bona fide Grenzfälle, wo das System wirklich nicht weiter weiß.
Exakt. Und dieser Fluglotse überwacht in Zukunft nicht nur ein einziges KI-Modell, sondern ein ganzes Ökosystem. Der Text macht sehr deutlich, dass die Idee von dem einen allmächtigen KI-Modell, das alles am besten kann, das ist ein Mythos.
Okay.
Die Architektur der Zukunft basiert auf Multi-Vendor-Schwärmen.
Das musst du genauer erklären. Wie kommunizieren diese Schwärme miteinander? Und warum brauche ich überhaupt mehrere Modelle für eine Aufgabe?
Stell dir mal vor, dein Unternehmen muss einen komplexen internationalen Vertrag prüfen und freigeben. Kastrierenden Agenten, vielleicht ein starkes, logisch denkendes Modell wie Mistral. Dieser Agent erkennt dann, okay, hier geht es um europäisches Recht.
Ja.
Also delegiert er diesen spezifischen Prüfschritt an ein Modell von Aleph Alpha, das exakt auf europäische Domänendaten und DSGVO-Compliance trainiert ist.
Ah, schlau.
Parallel dazu weist er dann kleine, blitzschnelle Open-Source-Modelle an, die rein mechanische Arbeit zu machen.
Was wäre das zum Beispiel?
Etwa das Extrahieren von Adressen und Summen aus dem Dokument. Diese Modelle kommunizieren völlig autonom über APIs miteinander, tauschen Ergebnisse aus und setzen die finale Antwort zusammen.
Wow.
Das ist enorm effizient und macht Unternehmen unabhängig von einem einzigen großen Monopolisten.
Ja, es klingt nach maximaler Effizienz, aber ganz ehrlich, aus Sicherheitssicht klingt das für mich nach einem absoluten Albtraum.
Ja.
Wenn da Dutzende Agenten unterschiedlicher Hersteller sekündlich miteinander kommunizieren, Daten austauschen und Handlungen ausführen, wie um Himmels Willen schütze ich so eine gigantische Angriffsfläche?
Ja.
Hacker schlafen doch nicht.
Das ist tatsächlich die Achillesferse dieser Schwärme. Manuell ist das gar nicht mehr zu überwachen.
Eben.
Der Artikel führt dir das Konzept des AI-Assisted Red Teaming ein. Bisher bedeutete Red Teaming ja, dass man ein paar Mal im Jahr menschliche Hacker anheuert, die versuchen, ins System einzudringen.
Ja.
In der Ära von Agentic AI reicht das nicht mehr. Du brauchst spezialisierte, offensive KI-Systeme im eigenen Haus, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche versuchen, deinen eigenen Schwarm zu kompromittieren.
Also ein ständiger Stresstest.
Genau, sie generieren ununterbrochen neue, mutierte Angriffsvektoren, um Schwachstellen aufzudecken. Und ergänzt wird das dann durch sogenannte digitale Profiler.
Was machen die?
Das sind KI-Wächter auf Netzwerkebene, die das normale Kommunikationsmuster der Agenten erlernen. Wenn der Mistral-Agent zum Beispiel plötzlich anfängt, untypisch viele Anfragen an eine externe IP-Adresse zu senden,
dann schlagen die Alarm.
Richtig. Der Profiler erkennt diese Mikroveränderung in Millisekunden und friert den betroffenen Agenten sofort ein, bevor überhaupt Schaden entsteht.
Es gibt noch einen weiteren Sicherheitsaspekt, den wir hier nicht ignorieren dürfen, besonders aus europäischer Sicht.
Mhm.
Wenn ich amerikanische Modelle in meinem Schwarm nutze, hänge ich sofort in der geopolitischen Falle. Mhm. Van Linder erwähnt da den Cloud Act und FISA 702.
Oh ja.
Das sind ja amerikanische Gesetze, die den dortigen Geheimdiensten potenziell weitreichenden Zugriff auf Daten geben, die eben über US-Server laufen. Wenn ein europäisches Unternehmen also hochsensible Verträge von einem amerikanischen LLM analysieren lässt, dann ist das datenschutzrechtlich echt hochbrisant.
Und genau dafür beschreibt der Text die Notwendigkeit von sogenannten Anonymisierungs-Gateways on the fly.
Okay.
Wir müssen verstehen, wie diese Gateways mechanisch funktionieren, um die europäische Souveränität zu wahren. Wenn dein Mitarbeiter ein Dokument in den Chat eingibt, geht das nämlich nicht direkt an die API des US-Anbieters.
Okay, wo geht es dann hin?
Das Gateway fängt den Prompt ab und nutzt sogenannte Named Entity Recognition. Es scannt den Text nach personengebundenen Daten, Kundennamen, Summen oder internen Projektbezeichnungen und tauscht diese dann durch kryptografische Token aus.
Das heißt, das Dokument verlässt Europa de facto als lückenhafter Platzhaltertext.
Richtig. Das US-Modell empfängt nur eine strukturelle Anfrage ohne den sensiblen Kontext. Es verarbeitet dann die Logik und schickt eine Antwort zurück.
Ah.
Das Gateway auf unseren europäischen Servern fängt diese Antwort auf, matcht die Token wieder mit den Originaldaten und initiiert sie zurück in den Text.
Ziemlich elegant.
Ja. Der Mitarbeiter am Bildschirm merkt von diesem Prozess überhaupt nichts. Er bekommt die perfekte Antwort in Klartext. Aber auf den US-Servern ist im Zweifel nur nutzloser Datensalat gelandet. So entkoppelt man quasi kognitive Leistung von der Datensouveränität.
Das ist echt ein unglaubliches Pensum an Veränderungen. Wir sprechen über völlig neue Arbeitsstrukturen mit FlowOS, über granulare Datenkontrolle per Trustcard, über deterministische Sicherheit mit ACP und über multilaterale KI-Schwärme, die in Echtzeit durch Gateways anonymisiert werden.
Es ist massiv, ja?
Wenn man das alles hört, versteht man wirklich, warum die Unternehmen, die einfach nur Agenten einkaufen und gleichzeitig Leute feuern, krachend scheitern werden.
Absolut.
Van Linder schließt seinen Artikel mit einer historischen Anekdote ab, die diese ganze Transformation, finde ich, wunderbar greifbar macht. Wir reisen da ins 16. Jahrhundert, in die Niederlande.
Mhm.
Die Wirtschaft damals, die verließ sich auf Handsäger. Also Handwerker, die mit reiner Muskelkraft Baumstämme für den Schiffbau zersägten.
Ja.
Als dann die ersten windbetriebenen Sägemühlen aufkamen, brach natürlich Panik aus. Die Säger sahen diese Maschinen als ihre Zerstörer.
Verständlich.
Aber die Realität sah anders aus. Diese Mühlen machten das Sägen so schnell, so günstig und präzise, dass die Niederlande gigantische Flotten bauen konnten. Sie stiegen zur dominierenden globalen Seefahrernation auf.
Ja.
Die Arbeit wurde nicht vernichtet, sie hat sich transformiert. Aus den Sägern wurden Schiffsbauer, Navigatoren und Ingenieure.
Das ist eine wirklich starke Parallele. KI zerstört nicht die Arbeit, sie zerstört nur unsere veraltete Illusion, dass Arbeit sich niemals ändern darf.
Genau.
Wer Agentic AI heute nur als Instrument zur Kostensenkung und zum Personalabbau begreift, baut sich eine unkontrollierbare Infrastruktur auf. Wer sie aber nutzt, um Menschen aus dem maschinellen Abarbeiten zu befreien und sie zu Fluglotsen, Designern von Leitplanken und Architekten dieser Systeme zu machen, der sichert das Überleben seiner Organisation.
Human before the loop. Das ist das Fundament, auf dem alles ruht.
Aber bevor wir diese tiefen Analyse beenden, möchte ich dir, also unseren Zuhörern, noch einen Gedanken mitgeben, der über Van Linders Text hinausgeht, aber direkt daran anknüpft.
Okay, schieß los.
Wir haben vorhin ja sehr ausführlich über dieses implizite Wissen gesprochen, das Tacit Knowledge. Wir haben gesagt, dass wir die Menschen brauchen, um als souveräne Fluglotsen im Kontrollturm diese Agentenschwärme zu orchestrieren.
Ja, das ist essentiell. Aber lass uns das mal einen Schritt weiter denken. Wenn wir durch Agentic AI jetzt anfangen, all die einfachen, rudimentären Routineaufgaben komplett wegzustreichen, also das Zusammenfassen von Meetings, das erste Entwerfen von Code, das Prüfen von Standardverträgen.
Mhm.
Woher bekommt die nächste Generation von Arbeitskräften dann eigentlich ihr Fundament? Ein heutiger Senior-Entwickler weiß doch nur deshalb, wie er eine Architektur bewerten muss, weil er jahrelang den mühsamen Basiscode geschrieben hat.
Ja, guter Punkt.
Ein Senior-Anwalt erkennt doch nur deshalb die Nuancen in einem Vertrag, weil er als Praktikant hunderte total langweilige Dokumente durchackern musste.
Das stimmt allerdings.
Wenn wir diesen einfachen Einstieg, also diese Sandkiste, in der man durch Trial and Error das tiefe handwerkliche Verständnis lernt, wenn wir das nun völlig an die Maschinen delegieren, wie lernen die Anfänger von heute das intuitive Wissen, das sie morgen zwingend brauchen werden, um überhaupt kompetente Fluglotsen zu sein?
Puh, ja.
Wer kontrolliert die KI, wenn niemand mehr da ist, der das Handwerk wirklich von der Pike aufgelernt hat? Eine Frage, die meiner Meinung nach in den nächsten Jahren über Innovation oder totalen Stillstand entscheiden wird. Denk mal drüber nach.